Hallo und herzlich willkommen bei Unlimited,
dem Podcast über die Psychologie im Sport
mit Chiara Behrens de Luna
und Luisa Husmann.
Willkommen zurück zu Teil 2 Bewusstsein mit Dino Pollmann. Wir hoffen sehr, euch hat Teil 1 schon gefallen und wir freuen uns deswegen umso mehr, heute den Teil 2 rauszubringen. Beim ersten Teil war es uns vor allem ein Anliegen, euch einfach mal einen Einstieg in das ganze Thema Mindfulness zu geben und das natürlich auch ein Stück weit zu definieren, auch zu erklären, warum wir auch bewusst den Begriff Bewusstsein wählen und nicht Achtsamkeit. Also hoffen wir, dass ja, euch der Teil gefallen hat. Und heute sind wir, wie gesagt, mit Teil 2 zurück, wo es vor allem eben auch darum gehen soll, welche Rolle das Thema Mindfulness für uns im Leistungssport spielt. Für Luisa und mich ist es extrem wichtig, weil es, wie wir auch schon gesagt haben in unserer Folge Was ist Sportpsychologie eigentlich? Mindfulness gehört für uns zu unserer Grundhaltung. Es ist etwas, was wir versuchen, allen unseren Spielern zu mitteln, nicht als eine Fähigkeit oder eine Fertigkeit, sondern wirklich als eine Haltung dem Sportlerleben gegenüber. Und darum soll es heute eben auch gehen. Deswegen wünschen wir euch ganz viel Spaß dabei.
Wie siehst du denn Achtsamkeit im Leistungssport oder wie arbeitest du da auch damit?
Jeder Erfolg wird im Moment entschieden. Also oder auf zwei Ebenen. Im Training davor natürlich, also beides, also wie hart ich dafür arbeite und dann das, was ich mir erarbeitet habe, in diesem Moment abzurufen. Das heißt, ich kann nirgendwo anders meine Bestleistung erbringen als im Moment. So, das ist, glaube ich, erstmal ganz, ganz wichtig. Die zweite Sache, die stimmt, ist, dass ich natürlich im Leistungssport immer ein, oder nicht immer, häufig ein Umzu habe. Also ich habe ein Ziel. Und ich glaube, das ist gar nicht böse, sondern es ist sehr, sehr sinnvoll, eine Idee und eine Richtung zu haben. Ich glaube, wir müssen jetzt, es geht jetzt zu tief und nicht Mindfulness, wenn wir auch noch in die Differenzierung vom Nachwuchsleistungssport geht, wo man, glaube ich, nicht jedes Wochenende gewinnen muss, aber da, also, weil sich die Spieler in der Ausbildung befinden und die Ausbildung der Spieler wichtig ist und nicht die Punkte, die sie holen. Das ist aber, glaube ich, ein sehr, sehr anderes Thema.
Können wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal besprechen.
Genau, das ist ein ganz anderes Thema. Ja, im Profisport, und das ist so, da ist, und das ist auch spannend, da ist der Job, den man macht, am Ende beim Wettkampf erfolgreich zu sein. So, wenn man ihn so definiert und wenn man im bezahlten Leistungssport ist, wo man Angestellter ist, wie es im Fußball, wie es im Handball, wie es in vielen Sachen der Form ist, dann ist man deswegen angestellt, damit man am Wochenende gewinnt. So, das ist tatsächlich die Jobbeschreibung. So. Und das ist auch okay. Also das ist gar nichts Böses oder Schlimmes. Das ist wichtig, das präsent zu haben und wichtig zu haben. Es ist auch, und den Vergleich, der kam mir gerade ich durfte auch schon mal beim paar verschiedene Zen-Arten ausprobieren, sowohl die Kalligrafie als auch Teezeremonie, aber auch Zen-Bogenschießen. Und auch bei mir ist Achtsamkeit, Bewusstsein ja viel mit Kampfsport verbunden. Da habe ich überall ein klares Ziel. Also Zen-Bogenschießen heißt nicht, ich habe Pfeile und ich schieße die irgendwo wild in die Luft. So. Oder auch eine Teezeremonie, da ist total klar, was ich mache und was das Endziel ist, was die Struktur ist. Auch bei der Kalligrafie meistens, es gibt eine intuitive Art, aber es gibt auch die, wo völlig klar ist, welches Zeichen ich zeichne. Also das Ziel ist klar und was die Herausforderung ist und was uns Bewusstsein und verschiedene Arten der Meditation lehren können, ist einerseits Klarheit über mein Ziel zu kriegen, was auch ganz vielen fehlt. Also wir haben nur sehr, sehr diffuse Ziele und nicht aufs Leben runtergebrochen, weil Gewinne am Wochenende, gerade gegen den Gegner, ist jetzt noch kein sehr deutliches Ziel. Das ist die eine Sache, Klarheit über meine Ziele. Das habt ihr ja auch erlebt und noch eins tiefer über mein Warum, über mein Purpose, über meinen Sinn. Das ist sowas ganz tief, das dauert auch lang, also wirklich diese Sache, warum tue ich Sachen? Wo ist mein Antrieb? Und umso klarer ich das habe, umso leichter fällt es mir, im Moment der Leistungserbringung loszulassen und im Moment zu sein. Weil ich muss mir keine Gedanken mehr machen. Was wäre, wenn? Ich will gewinnen. Das ist sowieso klar. Also, sondern ich kann mich voll und ganz in meine ganze geistige Kapazität der Leistungserbringung geben und im Moment sein. Und das ist, also da kommt Flow vielleicht mit rein. Also Flow und mittlerweile kommt die Forschung auch dahin. Flow und Mindfulness und Meditation sind ganz eng miteinander verbunden. Und das ist auch schon immer meine Faszination gewesen. An sich ist das, was früher in Flow beschrieben wurde oder auch in the Zone, was eher die Basketballer, die Amis sagen, ist bewegte Bewusstheit. Und das ist, glaube ich, immer das Spannende. Also auch ich, dass große Momente Spieler danach, manchmal erinnern sie sich gar nicht so sehr daran, weil sie voll im Moment waren, was ganz spannend ist. Und fast nie in dem Fußballspiel nach einer krassen Kombination und Tricks wird danach dir einer sagen, den hatte ich mir berechnet und gedacht und der wird sicher gleich flanken und dann bin ich den 90-Grad-Winkel gelaufen und abgesprungen und habe dann den Fallrückzieher gemacht. Also so, passiert nicht. Sondern das passiert intuitiv und im Moment. Also erstmal da ein Punkt. Also allein deswegen ist für mich Meditation und Achtsamkeit eine der essentiellsten Themen, weil es zwei Ebenen hilft. Das eine ist die Lebensbewusstheit, nenne ich es mal. Also mir klarer über meine Ziele, über mein Warum, über meine Antriebe zu werden. Und zweitens, weil es mir hilft, immer wieder, das hatten wir vorhin schon besprochen, in den Moment zurückzukehren. Was im Fußball oder in Mannschaftssportarten, in Komplexsport manchmal deutlich schwieriger ist als für einen Schützen jetzt zum Beispiel, weil der Fußball halt einfach mit sehr, sehr vielen anderen Menschen in einem dynamischen System interagiert und damit deutlich störbarer ist.
Wie würde denn für dich so eine Achtsamkeitspraxis im Alltag aussehen? Also wenn du jemanden hast, der zu dir kommt, der eigentlich noch gar keine Berührungspunkte hat, aber genau solche Themen, wie wir ja schon besprochen haben, dieses getrieben sein, eigentlich ist das Smartphone quasi wie so eine Verbindung zur Hand und klebt eigentlich fest und hat eigentlich gar keinen Moment mehr, wo er wirklich bewusst ist und jemand kommt auf dich zu. Wie würde das bei dir aussehen? Vielleicht hast du ja mal so einen groben Überblick, damit die Zuhörer sich das vorstellen können.
Ja, wie sieht generell einfach so ein Anfang mit dem Thema auch aus, ne?
Der Anfang ist tatsächlich meistens Atmen. Ich fand es gerade auch ganz spannend, weil die erste, als du die Frage angefangen hast, hat sich in mir auch eine kurze Antwort schon formuliert aus dem Moment heraus, nämlich im Alltag achtsam ist man am besten, indem man im Alltag achtsam ist. Also das ist...
Sag das mal am Spieler, dann gucken die dich auch auf jeden Fall sehr, sehr gut an.
Ah, voll. Also also spannend ist, dürfen wir nicht mehr. Der schnellste Weg, eigentlich jemand ins Bewusstsein zu geben, ist ihm zum Beispiel eine Schelle zu geben. dürfen wir nicht mehr. Ganz vielen Zen-Klostern, wenn man klassisch praktiziert, hat der Mönch einen Bambusstab. Und wenn er das Gefühl hat, du schweifst ab, was entweder bedeutet, du wirst unruhig, also du bewegst dich, oder du schläfst ein, was ja beides Abschweifungen sind der Konzentration aus dem optimalen Korridor, schlägt er dich mit dem Bambusstock und die innere Haltung ist, dass sich bedanken dafür.
Weil er dich quasi wieder in die richtige Bahn gelenkt hat?
Weil er dich in die richtige Bahn in die richtige Richtung geworfen hat.
Weil dann fühlst du ja Schmerz. Ein Teil in dir fühlt schon Schmerz, oder?
Das haben wir schon gut gelernt.
Naja, tatsächlich, also Nozizeption, also Schmerzempfinden, eben Empfinden. Schmerzempfinden ist einer, der uns am wachmachendsten und eben ins Hier und Jetzt holendsten erstmal Mechanismen. Der bewusste, achtsame Umgang mit Schmerz ist was total Spannendes. Also weil Schmerz ist erstmal auch nur ein Signal des Körpers an das Gehirn, an das Nervensystem, sage ich mal. Das spannenderweise auch auf dem Weg, bis es im Gehirn ankommt, schon sehr viel verarbeitet, verstärkt etc. wird und physischer und emotionaler Schmerz ganz eng zusammenhängen und sich auch verstärken. Also das ist ein sehr, sehr spannendes Thema.
Ich habe nur gerade gedacht, da müssen wir bei unserer nächsten Budgetierung oder Kostenaufstellung vielleicht einen Bambusstab mit aufführen.
Nee, aber das ist ein guter Punkt mit dem Thema Schmerz, habe ich gerade drüber nachgedacht. Also auch erst recht Spieler oder Spielerin im Spiel selber, wenn sie jetzt quasi so wie in dem Moment sind und im Spiel sind, denken sie vielleicht jetzt mal gar nicht so viel darüber nach, was sie gerade tun, aber wenn sie sich verletzen, in dem Moment spüren sie ja auch ganz aktiv, dass etwas in ihnen anders ist, als das, was sie vorher gemerkt haben. Und ich glaube, da fällt erst recht Spielern oder Spielerinnen, Hypothese, fällt ihnen dann auch auf, was sie fühlen in dem Moment. Das ist jetzt, glaube ich, Erst recht bei dem Thema Schmerz, wenn man auch selber daran denkt, man hat Schmerzen, beispielsweise Zahnschmerz, was glaube ich die meisten Menschen kennen, dann plötzlich denkt man aktiv auch mal über seine Zähne nach und auch über den Schmerz, den man empfindet, was man ja sonst nicht macht. Man freut sich, dass man sie hat und es funktioniert alles toll, aber sonst denkt man ja nicht aktiv darüber nach oder hat ein Empfinden dafür.
Absolut, also es ist ja auch gut so, unser Körper, also was heißt leider, unser Körpersystem ist dafür, vor allem da uns am Überleben zu halten. Deswegen sind die Signale, die wir bekommen, meistens dafür da, uns anzuzeigen, dass wir was sehr, sehr gut machen. So, das ist, wenn was sehr lecker schmeckt oder wenn wir sehr glücklich sind. Aber vor allem sind die dafür da, wenn was nicht so läuft. Und also unser Körper macht uns leider unbewusst nicht die ganze Zeit darauf aufmerksam, was alles gut läuft, was alles passt. So. Und er ist sogar auch ganz nett, er hält sich auch ziemlich lang mit Schmerzsignalen zurück. Also es gibt sowas, das nennt sich Graceful Degeneration. Also unser Körper sagt uns erst, wenn ziemlich viel kaputt ist, häufig, dass Schmerz da ist und dass wir es anders machen sollen, weil er viel für uns kompensiert. Auf dem Platz, das ist eine ganz, ganz spannende und wichtige Sache, Luisa, die du sagst. Also auf der einen Seite nutze ich das tatsächlich manchmal mit Spielern, die dazu neigen, total abzuhauen, also kneif mich mal, hilft tatsächlich, also minimalen Schmerzreiz zu setzen, hilft tatsächlich wieder in den Moment zurückzukommen und kann mich einfach wieder wach und hierher holen. Und auf der anderen Seite, genau wie du sagst, ist ein extremer Schmerzreiz bei einer Verletzung, holt einen auch ins Hier und Jetzt und ist aber häufig ein ganz spannender Prozess, den ich kenne mit Spielern. Und auch wenn ich danach mit ihnen rede, da merken wir auch, wie stark unser Kopf geworden ist und unser Hängen in der Zukunft und in der Vergangenheit. Weil häufig, wenn man Spieler fragt, die sich schwer verletzt haben, gibt es manche, die wirklich erstmal nur in dem Schmerz sind, gerade wenn man auch dazukommt. Also ich habe auch viel mit Physiotherapeuten gearbeitet und so dieses First Responder Ding am Platz. Also wenn ich als Erster da bin, was mache ich? Und es gibt die Spieler, die sind dann wirklich, da gibt es nicht viel Gedanken, sondern wie ist es passiert, sondern es tut einfach nur weh. So, Punkt. Das ist das Wichtigste, das ist der Moment, da gibt es gerade nichts anderes. Und gleichzeitig gibt es auch Spieler, bei denen sehr, sehr schnell aus dem physischen Schmerz, der vielleicht auch gar kein so starker ist, also Kreuzbandrisse sind häufig sowas, die ja erstmal gar nicht mit einem unbedingt starken Schmerz verbunden sein müssen, aber sehr schnell eine emotionale Kaskade losgeht mit, oh Gott, wenn ich mir das Kreuzband gerissen habe, was bedeutet es für mich? Also im schlimmsten Fall, ich werde nie mehr Fußball spielen und. Also da geht häufig ganz, ganz schnell dann schon so dieses den Zukunftsgedanken los. Und häufig hilft es den Spielern schon, wenn man ihnen hilft, im Moment zu bleiben. Also allein dessen, das ist nur eine reine Hypothese von mir, aber hilft, glaube ich, auch schon, wenn jemand da ist, sie anfasst, fühlt, berührt, weil einfach auch diese tatsächliche Haptik sie im Moment hält und nicht schon in irgendwie negative und emotionale Schmerzen davon trägt. Neben dem, dass es natürlich einen physiologischen Sinn hat, hoffentlich, was die machen. Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Und das Gleiche gilt, glaube ich, für die kleinen, auch ich nenne es jetzt mal mentalen und emotionalen Schmerzen in unserem Leben oder auch auf so einem Weg, die einfach wahrzunehmen und als Hinweis zu nehmen, wieder wach zu werden. In einer gewissen Form. Also ich habe da für mich eine ganz schöne Geschichte. Ich habe mal eine Pilgerreise, stimmt gar nicht, aber für mich einfach entschlossen, mal einen langen Weg zu gehen ohne Handy, als ich 2 Tage im Schweigen war und bin da losgewandert und habe eine relativ lange Reise gemacht, bin bei einem Berg rausgekommen, war da noch in Österreich, wollte auch auf den Berg hoch und habe gemerkt, dass ich doch immer wieder aus der Achtsamkeit abhaue und ein Trick, den ich früher mal hatte, war Barfußlaufen und habe es dann auch da gemacht und bin dann den Bergsteig tatsächlich barfuß gegangen. Also ich weiß tatsächlich, ich glaube über 1000 Höhenmeter und ein paar Stunden. Auch mit schmerzhaften Untergründen. Vor allem, was mir passiert ist, dass ich mir immer mal wieder den Zeh angehauen habe an irgendeinem Stein. Und mich dabei ertappt habe, dass ich am Anfang immer wieder diesen Stein innerlich beschimpft habe. Was wir alle wahrscheinlich kennen, wenn wir uns den Kopf anhauen oder irgendwo anstoßen. Ich kenne es noch sehr vom Surfen, also dass ich wütend auf Wellen bin oder war. Da hat sich tatsächlich was verändert. Und das war für mich aber ein total schönes Bild, ich habe wirklich sehr laut gelacht, auch da allein mit mir, als ich das entdeckt habe. Also weil der Stein kann ja überhaupt nichts dazu. Und was für mich das Schönste war, ist, ich bin dann auch barfuß in den Ameisenhügel gelaufen. Die haben mich gebissen wie Sau. So, es hat echt gebrannt. Und ich war auch kurz wieder in diesem, diese scheiß Ameisen. Und dann musste ich so über mich lachen und auch, also, und habe mir gedacht, ey, wer bin ich eigentlich? Jetzt werden Leute auch lachen, aber ich denke mir, ich bin der in deren Arm, der nicht aufpasst und in ihr zu Hause latscht und regt mich dann über sie auf, dass sie auf mir rumkrabbeln. Also, das ist, und das machen wir ganz häufig geistig, glaube ich. Also, ich hoffe, das Bild hilft ein bisschen. Aber das machen wir ganz, ganz häufig. Und eigentlich ist es, war ich dann bei jedem Stein dabei, der war für mich ein Rohrstock, dass ich mir immer dachte, ich mir angewöhnt habe. Und dann wurde der Schmerz auch weniger. Einfach nur, aua, scheiße, tut weh. Danke, lieber Stein. Ja, ich war gerade nicht da. So, ich bin wieder hier und jetzt.
Es ist eine super, ein super Bild. Und ich denke dabei jetzt auch generell einfach ans Thema Schmerz. Da passt ja auch wieder das, was wir eingangs gesagt haben mit dieser Bewertung. Also das hast du ja auch kurz gesagt, wir bewerten ja einfach den Schmerz. Und generell, glaube ich, wachsen wir hier in der westlichen Welt auch einfach so auf, dass Schmerz was Schlechtes ist und dass wir immer versucht werden, vor Schmerzen zu bewahren oder dass unsere Eltern immer versuchen, uns vor Schmerzen zu bewahren. Und von Anfang an Schmerz dadurch ja auch einen total negativen Beigeschmack bekommt. Und gerade in der östlichen Welt oder so, da wird es ja auch ganz anders den Kindern beigebracht. Da wird von Anfang an auch, wird man so aufgezogen, dass Schmerz zum Leben einfach dazugehört und dass es ganz wichtig für uns ist, um überhaupt sowas wie Glück auch empfinden zu können. Und da wahrscheinlich könnte man auch zum Thema Schmerz eine komplett eigene Folge machen.
Was da, glaube ich, ganz wichtig ist, das ist ja die grundbuddhistische Annahme, aber die Differenzierung finde ich wichtig zwischen Schmerz und Leid. Und Schmerz ist ein Teil des Lebens, aber er ist halt ein sinnvolles Signal, also für uns. Ich glaube einfach, es geht gar nicht um brauchen oder nicht brauchen, sondern er ist einfach Teil unserer Lebensrealität. Also ein schmerzfreies Leben existiert nicht. Ein leidfreies Leben kann entstehen. Und zwar differenzieren, der Buddhismus jetzt sehr vereinfacht gesagt, zwischen Schmerz ist dem, was passiert an Unangenehmen erstmal oder an Erfahrung von mich piekst es da, sticht, das ist ein Schmerz. Und Leid ist das, was ich dann daraus mache mit dem Geist. Also wo ich es durch den Geist verstärke, intensiviere und. Und da können wir eingreifen. Also da können wir auch wieder mit Achtsamkeit und Bewusstsein eingreifen. Wenn wir Schmerz erleben, wenn wir es schaffen, den wahrzunehmen und wahrzunehmen, wie wir ihn vielleicht innerlich, geistig verstärken, größer machen, haben wir eine Chance, da eine Bremse reinzuhauen. Und dann hat er einfach, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, A, dass man anders mit ihm umgehen kann. Das beschreiben auch ganz viele, also MBSR, also Mindfulness-Based Stress Reduction, wurde ja am Anfang vor allem mit Schmerzpatienten gemacht. Und das Spannende dabei ist, dass die ganz häufig gar nicht so sehr den Schmerz an sich verringert haben vom Empfinden, aber die Einstellung zum Schmerz wurde eine ganz andere. Und ich würde mittlerweile sagen, aus der Perspektive, ganz häufig wurde halt aus dem Leid nur noch Schmerz und damit konnten sie damit ganz gut leben. Und er war nicht mehr so beeinträchtigend. Für mich gibt es auch keine positiven oder negativen Emotionen. Also auch wenn es gibt, wieder aber, das ist eine individuelle Bewertung, welche Emotion unangenehmer und welche angenehmer ist. Das ist auf jeden Fall dabei, diese Bewertung häufig bei uns. Aber grundsätzlich sind Emotionen eventuell passend oder nicht passend für den Moment, aber selten positiv oder negativ. Also es gibt eine sehr konstruktive Wut, es gibt eine sehr sinnhafte Trauer. Also das ist alles... Eine echte Furcht ergibt sehr, sehr viel Sinn, also so, um uns am Leben zu erhalten. Deswegen, das ist, glaube ich, noch so ein kurzer Exkurs auch zu Schmerz, allgemein, ja, unserem Hang zur Bewertung. Das ist einfach so. Also Bewertung an sich ist gut, sie nimmt nur total Überhand.
Du kannst ruhig gerne mal was dazu erzählen, wie das aussehen würde, wenn jemand jetzt, wir waren jetzt zwar beim Beispiel jetzt mit Schmerz, aber wie das aussehen würde, wenn jemand zu dir kommt und genau mit dem Thema halt, er möchte gerne achtsamer mit sich selber sein und mit sich selber umgehen. Wie, du hattest ja vom Atem dann gesprochen, vielleicht kannst du ja einfach so ein bisschen näher was dazu erzählen.
Gerne. Das eine, was ich vorne noch mache, ist tatsächlich mit ihm explorieren, warum er das möchte und was für ihn das bedeutet, was er gehört hat, weil ich einfach erlebt habe, dass es mittlerweile sehr, sehr viele unterschiedliche Narrative, also Ideen zu dem Thema gibt und was es ihnen bringt. Also bei den einen ist es eine Sehnsucht. Eigentlich denken sie, ich würde mich halt gern mal wieder entspannen. Da kann Achtsamkeit hinhelfen, aber es ist ein bisschen ein anderer Weg. Also deswegen hole ich die Menschen, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, bei ihren Bedürfnissen abholen. Also da, wo sie gerade sind, abholen, so gut ich kann, und schauen, was ist ihr tiefes Bedürfnis. Und dann versuche ich, eine so individuelle wie mögliche Achtsamkeitspraxis mit ihnen zu entwickeln und ihnen beizubringen, Und das kann Tanzen, das kann Singen sein, das ist eben Atmen, das kann Kochen sein. Also das kann sehr, sehr vielfältig sein. Der Einstieg ist ganz häufig, und so erkläre ich es den Leuten auch, das kann ich hier auch sagen, der Atem, weil der Atem mehrere Vorteile bildet. Das eine ist wirklich ein neurophysiologischer einfach, dass der Atem ein sehr, sehr guter Übermittler ist, sage ich jetzt mal, zwischen Bewusstem und Unbewusstem, zwischen unserem Parasympathikus Sympathikus und unserem eher bewussten, unserem präfrontalen Kortex, um jetzt sehr zu vereinfachen, was Neuro angeht. Deswegen ist der Atem einfach rein physiologisch schon mal gut, weil ich mich darüber allein sammeln, bewusst werden kann, einfach auf einem physiologischen Level. Die zweite Sache, die gut ist, ich habe meinen Atem immer dabei und er geht ganz von alleine. So, also das ist einfach, wenn nicht, dann habe ich andere Probleme als meditieren. Das ist einfach total hilfreich. Das dritte, was super beim Atem ist, um damit Achtsamkeit zu üben, ist, er ist richtig langweilig, also am Anfang zumindest. Das heißt, unsere Gedanken wollen eigentlich schnell woanders wieder hin, so, weil es halt nicht so spannend ist, dieses Ein- und Ausatmen am Anfang. Und deswegen kann man sehr, sehr schön und überall und einfach üben, seine Aufmerksamkeit auf den Atem zu richten. Und ich glaube, das ist ja auch nochmal spannend. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gemacht habt. Können wir einfach auch kurz für eine Minute oder so machen, dass ihr, wir und gerne auch die Zuschauer da draußen, kann man auch fast überall machen. Bitte nicht, wenn ihr gerade ein Fahrzeug führt. Selbst wenn ihr das Fahrzeug führt, dann einfach nicht die Augen zumachen, sondern nur mit Atem und die Aufmerksamkeit mit auf den Atem richten. Aber bitte wach beim Straßenverkehr bleiben, sonst später nochmal ausprobieren. Und dass man einfach am Anfang sich mal hinsetzt, halbwegs bequem, zur Haltung und so komme ich dann später immer erst mit den Leuten, halbwegs bequem und aufrecht, weil sonst wird man einfach schneller müde, wenn man ein bisschen zusammengehockt sitzt. Und zu Beginn macht es häufig Sinn, seinen Atem mal dadurch bewusst zu werden, dass man ihn noch kontrolliert. Und wir starten einfach mal mit 3 tiefen Atemzügen durch die Nase ein, durch den Mund aus. Und mit dem Einatmen kann man schon so ein bisschen bewusster hinspüren, wie sich Brust- und Bauchraum bewegen. Gerne auch, wenn man irgendwo ruhig sitzt, die Augen schließen. Und einfach erstmal kurz wahrnehmen, was überhaupt in einem passiert mit diesem Ausatmen. Und dann noch für 2-3 Atemzüge einfach mal dem Atem folgen, so wie er natürlich fließt. Ihn einfach mal bemerken, wie er durch die Nase einfließt oder durch den Mund, seinen Weg sich sucht und dann wieder ausströmt. Und einfach mal neugierig, als hätte man noch nie einen Atem beobachtet, mal mit der Aufmerksamkeit dem Weg des Atems folgen. Und dann auch mal die Aufmerksamkeit darauf lenken, was man alles spüren kann am Atem. Wo man ihn spüren kann. Und gleichzeitig auch bemerken, dass wahrscheinlich schon die ersten Gedanken kommen. Fragen, warum mache ich das eigentlich? Vielleicht man auch erstmal unruhiger wird. Und wenn man das bemerkt, das freundlich bemerken und einfach mit dem nächsten Ausatmen es wieder weiterziehen lassen und wieder auf den Atem achten. Und dann jetzt einfach noch für ein paar Momente so beim Atem sein, bemerken, was in einem vorgeht, falls Gedanken kommen, wieder mit der Aufmerksamkeit zurück zum Atem. Und zum Abschluss dann nochmal die Bewusstheit auf den Atem lenken, und ich zähle gleich mit, weil wir atmen jetzt mal ganz bewusst 4 Sekunden ein, halten 2 Sekunden, 4 Sekunden aus, halten wieder 2 Sekunden und machen davon noch ein paar Zyklen. Wir starten gleich mit dem Einatmen und wir atmen 1, 2, 3, 4 und halten aus 3, 2, 1 und halten. 1, 2, 3, 4 und halten. Aus. 3, 2, 1 und halten. 1, 2, 3, 4 und halten. Aus. 3, 2, 1. Und dann einfach jetzt nochmal kurz wahrnehmen, wie es dir gerade geht, was gerade da ist, ob sich was verändert hat. Und dann gerne in den Körper spüren, was sich gerade bewegen möchte, einen tiefen Atemzug nehmen, Recken strecken, gähnen, schreien, hüpfen, was gerade passt. Und vielleicht zum Abschluss, die Sache ist die, ich bin mittlerweile auch, das habe ich nochmal gemacht, eine Atemtrainerausbildung gemacht, weil ich, was ich gelernt habe, ist, dass es manchmal Leuten am Anfang hilft, was wir jetzt am Ende gemacht haben, einfach auch über einen sehr bewussten Atem und Atemrhythmus zu kommen, um die Aufmerksamkeit stärker zu bündeln und ich sage jetzt mal bei einer Sache zu halten. Denn je langweiliger die Sache ist, desto schwerer ist es, die Aufmerksamkeit da zu halten. Und deswegen hilft es am Anfang, ich versuche aber so wenig Stützen wie möglich zu geben, am Anfang kleine Stützen zu geben. Viele Meditationslehrer lassen am Anfang die Atemzüge zählen, wie gesagt, einen gewissen Count in den Atem reinbringen. Das hilft. Ich würde aber wie bei allem die Hilfe nur anbieten, wenn sie unbedingt nötig ist. Also es hilft auch einfach demjenigen, den Erfahrungsraum aufzumachen. Oh, mir fällt's. Ich muss erstmal meinen Atem entdecken. Also ich muss nicht, aber ich entdecke ihn erstmal. Ganz viele werden erstmal auch unruhig, wenn sie zu sich kommen. Oder ganz arg müde. Was nicht an der Meditation, also es liegt an der Meditation, aber es liegt einfach daran, dass sie sich über ihren inneren Zustand bewusster werden. Und deswegen ist es am Anfang ein ganz wichtiges Thema, sowohl aufzuklären, was passieren kann. Deswegen ist es auch so hilfreich, sich, wenn man es wirklich angehen will, einen erfahrenen Lehrer zu suchen, der das einfach mit einem anschaut. Weil jeder Prozess ist individuell. Und dann Stück für Stück der Person Stützen hinzuzufügen. Und die zweite Sache, die ich ganz wichtig finde, die ich häufig nicht entdecke, was ich gerne auch mache, ich möchte gerne, dass die Person möglichst früh Bewusstsein darüber erkennt, wann ist sie eher im Affengeist, im Autopilot, im Alltagsmodus. Und das ist auch okay. Also ich finde, darf jeder für sich entscheiden, wie viel er bewusst leben will und wie viel er in dem Modus sein will. Und wie fühlt sich's an, bewusst da zu sein? Und dann ist das, was ich Ihnen mitgebe, ist wirklich das Üben. Und am Anfang ist die Sache, habe ich mittlerweile gelernt, sage ich, ein bewusster Atemzug am Tag ist Pflicht, wenn man mit mir arbeitet. So. Alles andere ist erstmal Kür und Bonus. Ich empfehle den Leuten dann so stufenweise mit 10 Atemzügen. Da hilft wirklich morgens auf der Bettkante oder abends vor dem Bett gehen. Bevor man aus dem Auto aussteigt, wenn man sich an seinen Schreibtisch setzt oder bevor man seinen Schreibtisch verlässt, also es an Routinen zu knüpfen. Und die Steigerung und das dann langsam zu steigern. Also das Entscheidende ist für mich am Anfang gar nicht, wie viel und wie tief steigen die Leute ein, sondern dass sie es regelmäßiger einbauen und da bewusst werden.
Also du hast ja gerade davon gesprochen, was du machst, wenn du eine Arbeit mit jemandem beginnst. Also dass du sagst, wenn jemand mit dir arbeitet, dass er anfängt, einmal am Tag aktiv irgendwie zu atmen und darauf seinen Fokus in dem Sinne zu lenken und wirklich das einmal zu machen, wie das dann weiter bei dir aussieht. Also wenn du jetzt zum Beispiel im Sport nimmst, bei einem Sportler oder einer Sportlerin.
Ja, der wichtige Weg ist erstmal natürlich, einen Anker und Bewusstsein zu finden. Und das geht sowohl über den Atem als auch, dass ich relativ schnell gerade mit Sportlern, aber auch mit anderen Menschen, auch über die Sinne komme, finde ich ganz wichtig. Also sobald sie gelernt haben, wie sich dieser Zustand anfühlt, schauen wir, wo wir es schaffen, den auch im Alltag Stück für Stück mehr zu erproben und herzustellen. Und das kann dann sehr individuell sein. Das kann erstmal ein Üben sein, von sich eine Treppe raussuchen auf der Arbeit oder irgendwo, die ich sehr bewusst gehe, also um das in der Dynamik reinzukriegen. Das kann beim Kochen, beim Schneiden, bei unterschiedlichsten Sachen sein. Was ich Leuten auch immer noch empfehle oder wo ich sehr hingehe, ist dieses, bevor ich auf den Trainingsplatz gehe, auch wenn ich vom Trainingsplatz runtergehe, also als Auftakt und als Abschluss hilft es einfach tatsächlich dem Kopf, und dem ganzen System sozusagen sich jetzt bereit zu machen und auch es danach abzuspeichern. Das Gleiche gilt auch für Meetings. Mit SportlerInnen versuche ich häufig auch, dass wir dahin kommen, dass wir uns einfache Sachen aus der Sportart raussuchen. Das kann beim Warmspielen sein, einfach nur Pässe werfen, Pässe spielen. Bei einem Segelflieger ist es sein Flugzeug fertig machen. Das kann ein sehr achtsamer Prozess sein, der einfach hilft, da reinzukommen. Wichtig dabei ist am Anfang, dass es ein grundsätzlich automatisierter, strukturierter Prozess ist, wie das Atmen, dem ich beobachten, beiwohnen kann. Also es geht gar nicht darum, ihn ganz bewusst auszuführen. Das ist die zweite Ebene. Das ist aber tatsächlich, außer es geht um gewisse Arten des Lernens im Sport, gerade bei Leistungssportlern eher kontraproduktiv. Die werden eher gestört dazu, wenn sie zu viel bewusst die Bewegung steuern wollen. Sondern es geht darum, bewusst dabei zu sein, da zu sein und einfach die Bewegung ablaufen zu lassen. Und eben sich nicht rausbringen zu lassen, sondern ganz bewusst beim Passspiel bei unterschiedlichen Ebenen zu sein. Beim Freiwürfe sind ein total schönes Beispiel im Basketball, wo man unfassbar gut Achtsamkeit üben kann. Als ein Beispiel, Freistöße schießen. Also ich habe mit ein paar Spielern und auch Basketballern sowas wie Zen-Freiwurf werfen, Zen-Freistoß schießen. Das sind schöne Sachen, wo man da in die Praxis gehen kann und auch dran arbeiten kann.
Wie sieht sowas dann, kannst du uns vielleicht konkret mal an dem Beispiel Freiwurf oder Freistoß dann mitnehmen, wie sowas dann abläuft?
In einer gewissen Form natürlich. Manche sagen, nein, sind nicht betriebsgeheim. Es ist, glaube ich, das Wichtige ist, bewährt wertfrei machen. Das ist das Herausfordernde. Also die eine Sache, die hilft, ist davor und eine Routine zu entwickeln in einer gewissen Form. Also jetzt, wir alle kennen Cristiano Ronaldo, wie er sich hingestellt hat, etc. Es muss nicht in der Form sein. Es reicht völlig, zum Beispiel über den 4-4-Atemrhythmus sich in einen gewissen Zustand ins Hier und Jetzt zu bringen, weil das ist eine entscheidende Sache bei Standardsituationen, Freiwürfen, Freistößen, ist, die sind zwar in einer gewissen Weise standardisiert, was aber nie standardisiert ist, ist, vor allem im Vergleich zum Training, ist der Zustand, in dem ich es im Spiel ausführe. Deswegen ist eigentlich das Hauptziel, wenn ich in so ein, zu lernen, wie schaffe ich, egal woher ich komme, mich immer wieder in den Zustand zu bringen, den ich jetzt gerade brauche, um diesen Freistoß oder den Freiwurf optimal zu werfen. Also wenn ich gerade heftig gefoult wurde, wenn es ein hitziges Spiel ist, wenn ich vielleicht gerade, wenn es eigentlich nicht gut läuft, wenn es eine hohe Drucksituation ist. Also all das sind äußere Situationen, worauf es aber am Ende ankommt, ist, welchen inneren Zustand, und dafür brauche ich halt die Achtsamkeit und die Wahrnehmung erstmal, um zu checken, wo bin ich gerade, und dann, ich sage jetzt mal, zu mir zu kommen, um einen standardisierten inneren Zustand herzustellen, es einfach geschehen zu lassen, so kann ich es fast sagen. Also es klingt dann so ein bisschen, das klingt dann fast wieder ein bisschen spirituell, aber im Endeffekt schießen ohne schießen zu wollen, würde der Zen-Bogenschütze wahrscheinlich sagen. Aber ab dem Moment, wo ich loslaufe, das ist jeder Schütze so ein bisschen anders, ab dem Moment, es gibt einen gewissen Moment, ab dem ich sage, jetzt gibt's keine Gedanken, nichts mehr, sondern jetzt lasse ich den Wurf einfach geschehen, jetzt lasse ich den Schuss einfach geschehen. Und das ist eine große Herausforderung, also weil, wie du vorhin gesagt hast, Chiara, wollen wir gerne alles kontrollieren und gerade im Sport. Und gerade deswegen bietet aber, finde ich, der Sport ganz viele Möglichkeiten auch für Bewusstsein, für Achtsamkeit, weil eigentlich eher Achtsamkeit und Bewusstsein fast immer mit Erfolg belohnt, sei es bei einem Torhüter, bei einer tollen Parade. Die passieren fast immer, es ist eine Form von Antizipation, aber zu 90% passieren die, weil er voll da ist und deswegen so schnell reagiert, wie sich es eigentlich keiner vorstellen kann. Liegt aber nur dran, weil er sich einfach nicht durch andere Gedanken behindert in dem Moment, sondern einfach voll und ganz im Moment ist und deswegen mit seiner ganzen Kapazität antizipieren und dann reagieren kann.
Wie würdest du denn, du hast ja jetzt Beispiele im Sport gebracht, beispielsweise Freiwurf, Freistoß, wie man das irgendwie auch achtsamer trainieren kann auf eine Art und Weise oder bewusster. Wie würdest du denn sagen, auch für jeden Menschen, der jetzt gerade zuhört, der jetzt beispielsweise kein Leistungssportler ist, der vielleicht aber Sport begeistert ist, aber jetzt nicht in diese Situation kommt, wo er einen Freiwurf oder einen Freistoß macht. Wie würdest du sagen, kann man denn auf eine leichtere, oder ich meine, der Einstieg ist nicht unbedingt immer leicht, aber seinen Alltag achtsamer für sich selber gestalten? Also wenn jetzt jemand hier das gehört hat, hat sich damit aber noch nicht so auseinandergesetzt, würde aber gerne mal was ausprobieren. Wie würdest du sagen, kann man damit anfangen?
Also eine schön, wenn du zum Sport gehst, ist zum Beispiel schon mal, habe ich tatsächlich auch schon einen Klienten gehabt, der kein Leistungssportler, sondern CEO ist, aber schon auch viel Sport treibt. Und das schon immer macht, ist zum Beispiel schön, ist laufen gehen ohne alles. Ohne Musik, ohne Handy etc. Wegen mir eine Uhr, wenn man sich tracken will, aber auch die möglichst nicht so viel anschauen und einfach laufen. Also das ist zum Beispiel, was Leute manchmal mit dem Runner's High und so beschreiben. Also manche Leute kennen das auch. Also das Wichtige ist, glaube ich, auch bei Bewusstsein und Achtsamkeit, je einfacher, desto besser. Also wir haben leider, unser Kopf hat immer so dieses Bedürfnis, es muss kompliziert und spektakulär sein, dass es was bringt. Nee, meistens sind es die ganz einfachen Dinge, aber ich darf annehmen, dass es so leicht sein darf und kann. So. Und manchmal ist leider das Leichte so schwer. Ganz, ganz simple Sachen sind zum Beispiel es zu schaffen, morgens eine Zeit nach dem Aufwachen noch zu gestalten, wo man noch nicht aufs Handy geschaut hat. Der einfachste und schnellste Weg ist, ich weiß, er ist mit Kindern deutlich schwerer, aber selbst da kann es klappen, wenn die einen nicht früh wecken. Und mit Kindern einfach sein, ist eh immer ein Weg, achtsam zu sein. Also ein guter Weg ist, sich, glaube ich, einfach mit Kindern zu umgeben. Der zweite, ganz simpel, ist wirklich, was ich vorhin schon angesprochen hatte, ist morgens oder abends, wenn man aufsteht, entweder direkt noch, wenn man im Bett liegt schon und aufwacht oder am Einschlafen ist, noch 10 bewusste Atemzüge zu nehmen. Wer morgens dazu müde ist, aufstehen und sich auf die Bettkante setzen. Und bevor man dann ins Leben geht, bei sich einfach nochmal kurz da sein. Und man merkt schon, und das ist das ganz Spannende, wie das der Geist anfängt, ich sag jetzt mal, ins Leben und in die Außenwelt zu wandern, während man da sitzt. Aber da einfach zu üben, noch für einen kurzen Moment einfach bei sich zu sein. Einfach bei dem, was gerade ist, wie es einem, was gerade innerlich passiert. Das ist ein total schöner Moment, ist morgens zu gucken, einen Tee, einen Kaffee, ein Getränk, das man trinkt, das nochmal in Ruhe zu trinken. Ein Lied morgens ganz bewusst zu hören. Bei mir ist ein Teil, natürlich Atemübungen zu machen, zu meditieren, also das ist alles möglich, sich früh hinzusetzen und das zu machen. Bei mir ist es zum Beispiel kalte Dusche noch dazu. Die hat noch andere Vorteile, aber die holt einen halt auch, holt sie einen sehr schön in den Moment. Aber ich habe mir auch angewöhnt, ich habe die früher noch mit Musik gemacht, die einfach nur zu duschen. Ist ein Duschen, ganz viel Haptik, darf auch warm sein. Kalt hilft noch auf anderen Seiten, das empfehle ich, aber hilft einem total. Also ganz einfache alltägliche Sachen, was ich vorhin gesagt habe. Eine Treppe raussuchen, eine Tür raussuchen, bei der ich kurz innehalte, atme und bewusst dabei bin, wie ich die Handlung vollziehe. Für mich ist Gemüseschneiden, Schneiden ein total, liegt aber so ein bisschen an meiner Samurai-Faszination und dass ich einfach Schwerter und Schneiden und Klingen gerne mag, glaube ich, damit verknüpfen. Gerne auch tanzen. Also ich gibt auch noch wieder andere positive Sache. Ich habe eigentlich, bevor ich aus dem Haus gehe, frühst, dass ich zu eine Runde tanze. So, für mich einfach. Also es darf ganz, ganz verschiedene Sachen sein. Ein Lied zu singen, ohne darüber nachzudenken, ob es richtig oder falsch ist und wer es hört, zum Beispiel. Sind Kinder auch super Beispiele für. Das ist jetzt mal, also ich könnte unzählige Beispiele nennen, aber das sind ganz viele verschiedene Ebenen, weil es immer eine individuelle Sache ist, wie es eintüte. Wo es sehr, sehr viel Sinn ergibt, ist, bevor ich eine wütende E-Mail oder so schreibe, ist zumindest 3-mal tief durchzuatmen.
Ja, das waren auf jeden Fall für mich persönlich auch schon sehr hilfreiche Ideen oder Impulse, die du gegeben hast, um halt überhaupt mal einen Anfang zu finden. Weil häufig, wie du ja auch gesagt hast, ist dieses sehr komplizierte Denken. Man erwartet irgendwie einen Highlight oder es muss ein bisschen schwerer sein, damit man sich der Sache annimmt, um das halt auch auszuprobieren. Aber wie du gesagt hast, ist es häufig eigentlich etwas theoretisch sehr Einfaches, einfach mal auf etwas zu gucken, wie automatisch der Atem eigentlich. Und da einfach mal sich morgens die Zeit zu nehmen und bewusst zu atmen. Und wir erwarten ja immer, dass es ein Highlight sein muss, auch wenn wir sagen, okay, gut, wir starten jetzt in eine Achtsamkeitspraxis und wir wollen irgendwie achtsamer sein, dass wir dann sagen, es muss irgendwie komplett kompliziert sein. Aber häufig sind es halt einfach die leichten Dinge, die wir schon automatisch tun und einfach bewusst mal die Dinge mit wahrzunehmen. Und Ja, ich glaube, wir sind dann jetzt hier auch erstmal am Ende von unserer Folge und ich bin sehr, sehr dankbar für alles das, was du uns heute auch schon mitgegeben hast und unseren Zuhörern. Ich muss sagen, selber habe ich gemerkt, dass es eine sehr bewusste Folge für mich war, also wenn man das jetzt mal so sagen darf, weil es jetzt einfach im Moment gelebt wurde. Alles das, was gekommen ist heute, egal welche Themen wir eigentlich auch angerissen haben, es war ja eine total bunte Vielfalt von Achtsamkeit, von Bewusstheit, von Spiritualität, von Schmerz. Und da sieht man einfach mal, was kommen kann, wenn man sich selber einfach nicht kontrolliert und einfach mal bewusst in diesem Moment lebt. Und das hat mir total viel Spaß gemacht und mich auf jeden Fall auch sehr berührt und mich bereichert. Und da bin ich dir auf jeden Fall sehr dankbar und dir auch, Chiara.
Ich glaube, was vielleicht auch ganz spannend, normalerweise bereiten wir unsere Folgen eigentlich auch ein bisschen mehr vor, aber auch bei dieser Folge haben wir gesagt, nee, da geht's ja irgendwie um Achtsamkeit und da wollen wir einfach auch mal ein bisschen mehr wirklich im Moment sein und uns auf das einlassen, was da irgendwie auch passiert. Und es war ja mit dir, Dino, wirklich ein richtig wundervoller Prozess, sogar mit einer Live-Meditation von dir. Also auch für die Zuhörer draußen eine große Ehre. Also an der Stelle wirklich tausend Dank für deine Zeit. Ich glaube, wir müssen da wirklich vielleicht nochmal ansetzen, weil da gefühlt gibt es einfach noch so viele Themen in diesem Bereich, die wir dann noch heute hätten ansprechen können. Aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir uns erstmal hier dabei belassen.
Total gerne. Ja, euch vielen, vielen lieben Dank für das Einladen, fürs Neugierigsein, fürs Dabeisein. Und ja, allgemein die Sachen weiter in die Welt tragen. Ich glaube, das ist das Wichtige. Vielleicht auch zum Abschluss, Lisa, was du gesagt hast. Genau darum geht's. Es geht darum zu beginnen. Also ein Lehrer hat mal gesagt, es ist nie früh genug, um mit Bewusstsein anzufangen. Und jeder kleine Schritt ist da total wertvoll und hilft. Und in dem Sinne können wir alles mal mit einem bewussten Atem anfangen. Und dann schaut man einfach, ob man Lust hat, den Weg weiterzugehen oder nicht. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste. Es ist, darum geht's, ums Bewusstsein, uns frei entscheiden. Das ist eigentlich die Entscheidung. Und wer Bock hat auf viel Autopilot, ist auch wunderbar. So, das ist auch fein. In diesem Sinne, euch beiden vielen, vielen lieben Dank und viel Erfolg weiterhin mit eurem Podcast.
Danke dir.
Auch vielen Dank an die Zuhörer heute und ihr könnt euch auch auf jeden Fall freuen. Wir haben uns schon etwas überlegt, wie wir genau dieses Thema weitergehen wollen mit euch und zwar mit einer kleinen Überraschung, aber die kriegt ihr dann erst in ein paar Tagen. Könnt ihr euch auf jeden Fall drüber freuen, weil wir natürlich das Thema Bewusstsein und Achtsamkeit definitiv weiter beleuchten wollen und vertiefen wollen.
Und ich glaube, ihr habt auch gemerkt, dass es da auch vor allem um einen Prozess geht und eine Reise und die wollen wir dann mit euch gemeinsam gehen. Aber für heute erstmal genug. Tausend Dank nochmal, Dino. Danke dir, Luisa. Danke euch da draußen zum Zuhören.
Macht euch einen wundervollen Tag.
Und dann bis zur nächsten Folge.
Bis dann.
Ciao.